zum Freund, zur Freundin. Wir gehen zu einem Menschen, wir gehen in die Horizontale und suchen Antworten und Fragen. Natürlich dürfen wir das. Hoffentlich ist jener Anlaufpunkt geistlich orientiert und weist uns hin auf Gott. Eine kleine Hilfe, vielleicht für den Alltag, wenn ich mich so verliere im Alltagsgetriebe und wenn die Fragen und die Probleme mir über den Kopf wachsen und ich dann tatsächlich zu der Schau komme, ja, wo soll ich dafür Antwort finden? Jeder von uns hoffentlich hat ja seine fortlaufende Bibellese. Ganz einfacher Tipp. Er funktioniert. Ich schließe mich ein in mein Zimmer. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, ist er Bibel. Ich gehe in mein Zimmer, ich öffne die Bibel da, wo ich heute Morgen aufgehört habe, nehme das nächste Kapitel. Ich suche nicht eine Antwort. Wenn wir anfangen, Antworten auf unsere Probleme und Fragen zu suchen beim Lesen in der Bibel, dann werden wir erstaunt sein, wie viele Ostereier wir finden. Kommt nur darauf an, in welche Richtung ich gerne eine Antwort hätte, kann ich sehr schnell einen Vers finden, der mir genau das bestätigt. Ich lese dann nicht mehr weiter, würde ich weiterlesen, würde ich den Gegenteiligen vielleicht auch bald finden. Aber der kann es ja nicht sein, denn Gott hat ja das gemeint. Nein. Es geht, wenn wir zum Herrn kommen, gar nicht zuerst um mein Problem. Da haben uns die primitiven Völker viel voraus. Wenn wir in einem afrikanischen Stamm oder unter Mohammedanern arbeiten und wir machen einen Besuch, dann mögen wir ein ganz ernstes Anliegen haben, aber die Begrüßungszeremonie läuft erst einmal über 15 Minuten ab, bei der das Problem, um das es sich handelt, überhaupt nicht zur Sprache kommt. Da geht es um die Frage, wie geht es dir, wie geht es deiner Frau, deinen Frauen, deinen Kindern, deinen Hühnern und so weiter. Und da wird alles erst abgefragt und ausgetauscht. Und wenn dann noch eine Tasse Tee geschlürft ist, dann kommen wir jetzt zu den Geschäften. Wir haben es immer schrecklich eilig, wenn wir zum Herrn kommen. Der Herr muss jedes Mal zu uns sagen, du suchst ja eigentlich gar nicht mich, du suchst ja nur meine Gaben. Du suchst ja nur meine Antwort, du suchst ja nicht mich, du suchst im Grunde genommen dich selbst, dein Wohlergehen. Und deshalb mein Tipp, wenn wir Probleme haben, wenn wir in Schwierigkeiten sind, gehen wir auf unsere Knie, öffnen das Buch und lesen ein Kapitel nur zu einem Zweck. Herr, du bist jetzt da. Du suchst Gemeinschaft mit mir. Ich bin hier. Und jetzt haben wir erst einmal Gemeinschaft mit dem Herrn. Viele, die das Prinzip in ihrem Leben durchführen, haben zugegeben, nach dieser Viertelstunde war mein Problem schon automatisch gelöst. Obwohl das gar nicht zur Sprache kam. Aber ich habe eine veränderte Schau. Von ihm und zu ihm sind alle Dinge. Zu ihm. Sobald wir dieses zu ihm in unserem Alltag verlieren, wird unser Tag genauso sinnlos, wie wenn wir das von ihm verlieren. Von ihm, zu ihm. Die zwei am meisten gestellten Fragen der Menschheit sind, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Ihr könnt Spiegel nehmen, ihr könnt Stern nehmen, ihr könnt Meinungsumfragen von Evangelisten nehmen. Ab und zu ist die Zukunftsfrage der Renner der Hit und ab und zu ist es die Herkunftsfrage. Aber die Sinnfrage des Lebens gipfelt in dem Woher und Wohin. Und die Sinnfrage dieses Tages, heute Morgen, in meinem Leben hier, ich bin nicht in erster Linie für euch da. Wenn das der Fall wäre, und ihr schätzt das nicht und seid nicht dankbar, dann müsst ihr seelisch kaputt gehen. Ich bin in erster Linie da, weil ich verstanden habe, es ist Gottes Auftrag, 16.01. in Standard zu sein. Also Herr, ich bin für dich da. Ob die mich mögen oder ob die mich nicht mögen. Ob ich Erfolg habe, ob ich keinen Erfolg habe. Ob ich Applaus bekomme, ob ich keinen Applaus bekomme. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, habe ich begriffen, existenziell, mein ganzes Leben begriffen, von ihm zu ihm. Und wenn diese Zuordnung durcheinander gerät, einfach durch das Alltagsgewirr, und wie viele Male verdunkelt sich diese Sichten, und dann haben wir Probleme, Probleme, Probleme. Und dann rennen wir zum Herrn, bitte, 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 Herr, schnell, ich muss doch wieder weiter, das weißt du doch, um 11 Uhr geht es doch weiter, bis 11 Uhr muss ich die Antwort haben. Überlegen wir einen Augenblick, mit wem wir dieses Spielchen treiben. Dem großen Schöpfer Gott. Da zappeln wir wie eine Maus am Faden. Kommen wir in Ehrfurcht, kommen wir in demütiger Haltung zu diesem Gott. Zu diesem Gott. Das heißt nicht mystisch, nicht irgendwo in der Versenkung. Lieber Gott, wo bist du denn? Ich fühle dich noch nicht, es geht mir noch nicht gut, ich bin noch nicht happy, ich bin noch nicht high, ich muss noch mehr von und so weiter. Quatsch. Wo begegnen wir Gott? Hier. Hier hat Gott gesprochen. Das ist sein Wort. Ich öffne es und ich lese. Ich lese. Ich höre. Er spricht. Und jetzt ist Gemeinschaft da. Jetzt hat er Gemeinschaft mit mir. Und er redet zu mir. Und jetzt orientiert er mich wieder. Jetzt fange ich wieder an, klarer zu sehen. Von ihm. Zu ihm. Ach so. Wir haben das Problem, was ich jetzt habe. Von ihm. Zu ihm. Jetzt kommt Motivation in unser Leben hinein. Und jetzt können wir viel, viel schneller auch an unsere Probleme heran. Und wenn wir mit anderen Menschen sprechen, versuchen wir ihnen immer und immer wieder diese Guidelines zu geben. Von ihm zu ihm. Das ist die Orientierung. Und wenn wir die verloren haben, dann ist das wie wenn der Kompass spinnt. Dann können wir lange rumdoktern. Der muss zuerst wieder seine Orientierung haben. Meine Herkunft war das Thema. Meine Bestimmung ist jetzt das Thema. Meine Bestimmung. Natürlich, Gott hat mich geschaffen. Und die Frage, die uns brennend interessieren muss, ist die, wozu? Wozu bin ich da? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Also, wir fragen nicht uns, wir fragen Gott. Und was ist dann die göttliche Antwort? Vielleicht gehen wir einen Augenblick eine Etage tiefer. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung gibt ja oft am besten Auskunft über das, was wir wollen. Wenn ein Mensch die Orientierung verloren hat, was heißt Orientierung? Gott verloren hat. Ja, Orientierung von ihm zu ihm. Er. Wenn ein Mensch die Orientierung verloren hat, Gott verloren hat, dann gerät er in eine Sinnkrise. Er kann gläubig sein, er kann wohl beschäftigt sein. Er kann in der Reichsgottesarbeit stehen. Was meint ihr? Wie viele dieser Leute als Vollzeitmissionare draußen auf dem Feld sind? Und es wird finstere Nacht. Aber zur Zeit gerade mit 3 Missionaren zu tun, seelsorgerlich seit Weihnachten, über deren Leben Dunkelheit hereingebrochen. Bei allen dreien ist unter Umständen die Karriere zu Ende. Einer hat mich angerufen im Ausland, Griechenland. Er sagt, meine zwei Heimatgemeinden, die mich unterstützen, haben mir über Nacht die Unterstützung gestrichen. Was mache ich? Stellen wir uns eine solche Familie vor, vier Kinder. Über Nacht. Kommt kein Geld mehr. Was soll er tun? Da ist eine Missionarin, sie verträgt eine Medizin nicht. Die Nachwirkungen dieser Medizin sind katastrophal. Alle Vorbereitungen in der Familie sind getroffen worden. Weiterbildung, Examina. Platz ist frei. Als Lehrer auf einer Schule. Sie waren schon in dem Land. Er zwei Terms, sie mit ihm verheiratet einen. Die schreien um Hilfe. Als die Frau diese Nachricht bekam, eine der ersten Handlungen war, ans Telefon zu springen, mir anzurufen. Was soll ich sagen? Das ist eine Sinnkrise. Das ist eine Existenzkrise im Leben einer solchen Person.
Was ist das für Familie?
Da ist eine andere. Da will die Mission, die Missionare nicht mehr in ihrer Mission haben und hat ihr praktisch die Türe gewiesen. Nach vielen Jahren Missionsarbeit. Was soll sie tun, ihre Familie? Es ist nicht wahr, dass wenn wir im Dienst des Herrn stehen, es ist nicht wahr, dass wenn wir dem Herrn nachfolgen, wir bewahrt bleiben vor dieser Dunkelheit. Kennen Sie den Elia? Wie ist er für seinen Gott dargestanden? Hat die Hunderte von Baalspriestern abgeschlachtet. Ein gewaltiges Werk getan. Israel zurückgebracht zu Gott. Und was geschah? Es wurde dunkel in seinem Leben. Weil ein Weibsbild ihm nach dem Leben brachte. Der Mann, der vor einem ganzen Volk steht, der vor Hunderten von Baalspriestern zu stehen wagt, und die können ihm kein Härchen krümmen, rennt davon. Weil eine Frau ihm sagt, wehe dir. Das stimmt doch etwas nicht. Achtet einmal, wenn ihr, und wir könnten jetzt solche Geschichten nehmen, wie begegnet der Herr, wie bringt der Herr den Elia wieder auf die Beine? Arbeitet er mit ihm mit großem Programm? Nein, er nimmt ihn in seine Gegenwart. Und er sagt, Elia, wir beide haben was zu bereden miteinander. Wir brauchen Zeit dafür. Ich, Gott, habe viel Zeit. Jetzt siehst du erst einmal, also lieber Gott, das geht doch nicht. Ey, du siehst doch mein Trauer. Jetzt siehst du erst einmal und dann schlaf. Eine gute Medizin. Mach ich manchmal ab. Keinen Sinn. In das Herz geht nichts hinein. Gott hätte dem Elia sagen können, was er gewollt hätte. Der Elia hätte kein Wort verstanden. Und mit einem Mal war es nicht genug. Und was macht er dann? Dann führt er ihn in die Wüste. Und dort begegnet er ihm. Er ihm. Elia hat eine Gottesbegegnung und verändert kehrt er zu seinem Dienst zurück. Durch die Gottesbegegnung. Das ist, was uns heute fehlt, diese Gottesbegegnung. Und darum ist es so wichtig, wenn es dunkel wird in meinem Leben, wenn ich in eine Sinnkrise hineingerate. Sinn meines Lebens ist Gott, ja, aber von ihm zu ihm, das ist die Formulierung. Und wenn ich das verliere, Johannes 17, 3, das ist ewiges Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir sprechen von der Bekehrung eines Menschen. Wir meinen damit eine Umkehr von seinem sündigen Leben und ein Beginn eines neuen Lebens. Ja, das ist die sichtbare irdische Ebene. Aber da geschieht doch etwas ganz Gewaltiges im Leben eines Menschen, der sich bekehrt. Da nimmt doch Gott plötzlich den Platz ein, den er vorher nicht gehabt hat. Und wenn das nicht geschieht, und manche von uns sind Beispiele dafür, dann leben wir zwar als Gläubige, aber genauso weiter, wie wir als Ungläubige gelebt haben. Einer davon steht vor. Als ich mit 16 bekehrt habe, da habe ich mich nur zum Inhaber eines SB-Ladens bekehrt. Der Plan meines Lebens, der lag fest, der hat sich nicht verändert. Da war keine Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sondern, danke Herr, jetzt habe ich jemanden, der mich segnet, der mir hilft, mein Ziel zu erreichen. Und so habe ich am Morgen gesagt, im Gebet, Herr, ich will dir nachfolgen. Und am Abend habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid, ich bin dir nicht nachgefolgt. Herr, ich will dir nachfolgen. Tut mir leid, dass ich dir nicht nachgefolgt bin. Und das 6 Jahre. Ich habe mein Leben selber gelebt. Und ich sage eines, mein Leben war von innen betrachtet schlimmer gewesen in diesen 6 Jahren, als es vorher war. Vorher habe ich nicht ruhig schlafen gelebt. Jetzt konnte ich nicht mehr ruhig schlafen. Weil ich genau wusste, was ich tun sollte, aber ich war nicht bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Ich war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Ich war nicht bereit, mein Leben aufzugeben. Das habe ich einfach Gott in mein Leben hineingenommen. Herr, du weißt, heute ist eine Prüfung. Muss mir unbedingt helfen. Also lieber Gott, ich will dir nachfolgen. Prüfung gut gegangen. Meint ihr, dass je einer gehört hat, wenn die gute Zensur zurückkam, das ist eine Erhörung der Gebete, das hat Gott getan in meinem Leben. Ich stand doch da. Ließ mich feiern, applaudieren. Hast du gut gemacht. Ich habe nicht mal darüber Danke gesagt. So habe ich mit Gott gelebt, 6 Jahre lang. Ein furchtbar trauriges Leben. Nicht umsonst habe ich mir mein Leben nehmen wollen. Mit 22. Weil ich mir sagte, dieses Steh-auf-Fall-Hin-Männchen-Dasein, das ist sinnlos. Ich wusste, es gibt ein anderes, weil ich ja was von anderen sah. Aber ich war nicht bereit, die Konsequenz zu ziehen. Ich war nicht bereit, ein ausgetauschtes Leben zu leben. Ich lebte und spannte Gott in meinen Dienst. Das ist ewiges Leben, das sieht dich, der du allein warst, Gott ist erkennen. Das ist bekehrt. Und deshalb, wenn ich mit einem Menschen bete, ist das mein ernstes Anliegen, ihm nicht nur zu helfen, die Angst vor der Hölle zu verlieren, ihm nicht nur zu helfen, die Sündenvergebung in Anspruch zu nehmen, sondern ihm zu helfen, ein Leben mit Gott zu beginnen. Ein 16-jähriger Junge wollte sich bekehren. Bevor wir beteten, fragte ich ihn noch, ich sagte, sag mal, wenn du jetzt ein neues Leben bekommst, bist du bereit, das für den Herrn zu leben? Nee, bin ich nicht bereit. Sonst bete ich nicht mit dir. Das gibt nichts. Dann haben wir noch eine Weile miteinander gesprochen, Bibelverse gelesen, dann hat er begriffen. Bekehrung heißt, ich danke ab. Ich mache den Thron meines Lebens frei, damit ein anderer auf diesen Thron kommt. Das ist Gott und er erfüllt mein Leben. Hat er so gebetet und ist mutig seinen Weg weitergegangen. Da ist eine Frau, die im Ehebruch lebte, sagte, möchte mit ihnen beten. Ja, wofür wollen sie beten? Ja, ich würde mehr an meine Sünden bekennen. Ja, ich sagte, sind sie bereit, sich von diesem Mann zu trennen?
Nö.
Ich sagte, dann bete ich nicht mehr. Sie leben ja ihr altes Leben weiter. Dort ist die Tür. Wenn Sie sich dann von dem Mann trennen wollen, dann können Sie wiederkommen, dann beten wir zu. 3 Tage später kam sie. Und während sie noch auf der Freizeit war, hat sie den Mann beschrieben, er möchte ihr Haus verlassen. Das und das ist der Weg, der das klar kann. Wollte gar nicht erst eine Konfrontation, wenn sie nach Hause kam, hat ihn gebeten, die Wohnung zu verlassen. Das ist konsequent. Das ist ewiges Leben. Das sieht dich, der du allein wahre Gott bist. Habt ihr schon gemerkt, dass so viele Christen Probleme haben mit der Heilsgewissheit, mit der tiefen Überzeugung, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und weil sie diese Überzeugung nicht haben, sind sie nicht auf die Rettung anderer ausgegangen. Wenn ich einen Fuß noch im Schlamm stecken habe, dann werde ich doch keinem helfen, aus dem Schlamm rauszukommen, bis ich meinen einen Fuß raus habe. Und so betet ja David im Psalm 40. Du hast meine Füße aus dem Schlamm gezogen und auf einen Felsen gestellt. Es ist das Selbstverständliche, wenn ich beide Füße auf dem Fels habe. Ich werde gar nicht weglaufen, ich drehe mich nur rum und fange sofort an zu fischen hinter mir. Das ist nicht ein Muss. Da muss mir keiner zuschreien, hey, kümmere dich um die, die da eingebrochen sind. Diese Appelle, endlich mal was für den Herrn zu tun, die werden die aus meinem Mund nicht hören. Aus meinem Mund wird nur der Satz kommen, weihen wir unser Leben dem Herrn. Die Folge davon ist automatisch einfach. Gerettet sein bringt rechter Sinn, nicht Appelle. Eine Kuh, die gut gefressen hat, gibt automatisch Milch, die kann ich melken. Aber ich kann nicht Kühe nur melken, ohne sie zu füttern. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Die Gemeinschaft mit Gott verändert mein Leben. Und darum ist das so wichtig. Das ist ewiges Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Ach ja, Herr, du. Haben wir noch in Erinnerung, wie fangen wir an mit Beten? Herr, du. Es liegt ein ganz tiefes Geheimnis. Nicht in der Vokabel. Die können wir 100-mal sagen, die bedeutet nichts. Sonst müssen ja alle Namen Christen gerettet sein. Sondern in dieser Haltung. Herr, du. Herr, du. Du. Was geschieht, wenn das nicht der Fall ist? Nehmen wir mal unsere Bibel zur Hand. Prediger. Kapitel 2. Jetzt wollen wir nachlesen. Die Stellen sind nachher alle in den Blättern und zwar auf Seite 2 zu finden. Dann können wir uns der Bibel widmen. Auf Seite 2 oben stehen diese Stellen. Prediger 2. Hier spricht Salomo. Ein Mann, der die Gemeinschaft mit Gott sehr wohl kannte. Wer gibt ein Beispiel dafür? Salomo, ein Mann, der den Herrn sehr wohl kannte. Wie können wir beweisen, dass Salomo seinen Herrn gut kannte? Ja, aber eine Szene aus seinem Leben.
Das war doch das, was der Herr fragte, was er ihm geben könnte.
Aha, das Gebet Salomo. Kennen wir das alle? Was war sein Inhalt? Um Weisheit, um Gehorsam, um die richtige Einstellung zu kommen. Okay, dieser Mann, vielleicht auf dem Sterbebett, gibt er uns ein gewaltiges Bekenntnis. Wir wissen ja, dass David eine andere Bahn einschlug in seinem Leben. Wir wissen, dass am Ende seines Lebens über seinem Leben stand sein Herz zwar nicht ganz mit dem Herrn. Wir wissen, dass die Ursache war, seine vielen Frauen, der Götzendienst. Das heißt, ein Mann, der einmal ganz nahe am Herzen Gottes lebte, kommt auf die schiefe Bahn. Und dieser Mann berichtet, wie es ihm auf dieser schiefen Bahn zumute ist. Da sehen wir in sein Herz hinein. Wir können erkennen, wie ein Mensch, dem die Gemeinschaft mit Gott die letzte Konsequenz fehlt, in dieser Welt lebt. Und da spricht er ganz offen. Wir können jetzt den ganzen Prediger lesen. Kapitel 2, Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Wer steht im Mittelpunkt? Ja? Können wir sehen. Ich. Ich sprach zum Lachen, du bist toll, zur Freude, was machst du denn? Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu pflegen, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete, also nicht volllaufen zu lassen und so weiter. Vers 4. Ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, ach, das ist der Sport vor uns, pflanzte Weinberge. Ich machte mir Gärten, Lustgärten. Ich pflanzte allerlei fruchtbare Bäume da rein. Ich machte mir Teiche. Da kommen die Stereoanlagen, die Disk und so weiter, nicht? In Vers 8, Silber, Gold, etwas kommt, ich schaffte mir Sänger, Sängerinnen, die Wonne der Menschen an. Ich nahm zu über alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren. Alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen. Ich wehrte meinem Herzen keine Freude. 11. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, die Mühe, die ich hatte, siehe, da war es alles eitel, Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Was fehlt diesen Menschen? Die geistliche Dimension. Darf er keine Häuser bauen? Darf er keine Weingärten anlegen? Natürlich darf er das. Aber wenn das sein Ziel ist, wird er innerlich vor die Hunde gehen. Und jeder von uns auch. Wenn du in deiner Arbeit an einem Vormittag, nur für den Chef arbeitest, dann tust du mir leid, wenn du ein Kind Gottes bist. Das ist der Weltmensch, das nicht anders kann. Das ist selbstverständlich. Wie sagt die Bibel, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Da liegt die Erfüllung meines Lebens. Und Salomo bekennt ganz frei, das habe ich alles getan, aber die Perspektive hat gefehlt. Hier nach oben, lesen wir weiter. Vers 17, 9, nehmen wir 15. Da dachte ich in meinem Herzen, mir geht es wie dem Narren, warum habe ich dann nach Weisheit getrachtet? Ja, es war. Der Gottlose hat ja eigentlich auch nicht mehr. Wieso habe ich dann versucht, auf Christ zu leben? Man gedenkt des Weisen nicht. In den Sprüchen ist der Weise der Gläubige, der Narr. In den Sprüchen und Predigen der Ungläubige. Nicht? So wenig wie des Narren. Und die künftigen Tage vergessen alles. Wie der Narr stirbt, stirbt auch der Weise. Darum verdross mich zu leben. Können Sie sehen? Der Mundbock. Warum? Es fehlt ihm die Perspektive. Er hat nichts getan, was falsch ist. Sein Fehler war, dass er es ohne Gott getan hat. Nicht ausgerichtet auf Gott. Darum verdross mich meiner Arbeit. Also, Vers 20, Aussteigergesellschaft. Darum wandte ich mich, dass mein Herz abließe von meiner Arbeit. Mensch, bist ja blöd, genieß dein Leben. Wie viele Christen denken, dass Weltmenschen so denken. Ich sage euch, ich habe schon manchmal einen Weltmenschen, wenn ich mit ihm ins Gespräch gekommen bin, dieses Kapitel vorgelesen, deren Augen wurden immer größer, wie mir Verse ich las. Was? Das steht in der Bibel? Ich sage, das hat die Bibel schon längst erfunden, bevor sie das erfahren haben. Sinnlosigkeit, ihr ist da sein. Vers 22. Was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er hat unter der Sonne, denn alle seine Lebtage hat er Schmerzen, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht. Wie viele Kinder haben zu ihren Eltern diese Verse gesagt. Eltern, die eine Perspektive hatten, und Eltern, die keine hatten, aber mindestens Kinder, die keine hatten. Dann haben ihre Eltern gesagt, das ist schön. Wieso arbeitest du noch? Hast doch genug auf der hohen Kante? Kannst doch ein gemütliches Leben führen? Wofür setzt du dich dann noch ein? Wie viele Male bin ich angesprochen worden über meinen zusätzlichen Diensten? Ich habe genug zu tun. Ich habe ein volles Pensum in der Schule. Alle Dienste, die ich zusätzlich annehme, gehen auf Konten meines Privatlebens. Die Woche, die ich hier verbringe, ist reines Abschreiben in meinem Privatleben. Denn die Unterrichtsstunde, die ich in der Schule diese Woche gehabt hätte, die 10, die muss ich nur zusammenbringen auf die anderen Wochen, muss die dort unterbringen. Die werden mir nicht abgenommen. Ich hätte also Wort des Lebens ganz klar sagen können, ich komme nicht. Ich bin voll beschäftigt. Aber ich habe verstanden, dies ist Gottes Weg. Wenn die Woche nicht verkürzt worden wäre für mich, dann hätte ich jetzt zu Ihnen sagen können, aber so bin ich also tatsächlich am Sonntag frei. Mein nächster freier Sonntag ist Ostern. Die Wochenenden sind alle zu. Das ist meine private Zeit. Die brauchen mich gar nicht zu bedauern. Die brauchen mich auch nicht zu bewundern. Es wäre völlig fehl am Platz. Das ist meine ureigenste, ganz freiwillige Entscheidung. Ich werde gar nicht stöhnen darüber. Sie werden auch kein Stöhnen hören. Wenn ich eines gebe, dann gebe ich hinzu, aber ich bin ja selber schuld. Aber könnt ihr sehen, wenn meine Perspektive verloren geht, dann ist doch das alles sinnlos. Und wenn meine Kinder nicht mehr mit dem Herrn marschieren, dann sitzen die mit mir am Tisch und sagen, hör mal Papa, spinnst du eigentlich? Du hast doch ein volles Pensum. Jetzt hast du oben in deinem Büro 40 Bücher stehen, von denen du immer nur wartest, bis der Tag kommt, wo du lesen kannst. Jetzt doch ein Feierabend. Warum machst du das und das und das? Können wir sehen, wenn unser Leben nicht eingespannt ist in die Perspektive mit Gott, dann ist es ein Sinnlos. Dann sind wir doch blöd, dass wir uns einsetzen, dass wir versuchen, unser Bestes zu geben. Dann haben doch die alle recht, die sagen, gerade so, dass du nicht gekündigt wirst. Manövrier dich schön durch. Das kann mich nie befriedigen. Mich könnte aber mein Einsatz für mich selber auch nicht befriedigen. Das würde ich nicht mehr, wenigstens heute nicht mehr, wo man reifer geworden ist. Vielleicht als junger Mensch hätte ich das noch getan, zum eigenen Ehrgeiz. Nein, das kann uns nicht. Die Befriedigung unseres Lebens kann nie in der Horizontalen liegen. Lesen wir mal ein bisschen weiter, Kapitel 3. Vers 16. Weiter sah ich unter der Sonne Stätten des Gerichtes, da war ein gottloses Wesen. Und Stätten der Gerechtigkeit, da waren Gottlose. Da dachte ich in meinem Herzen, Gott richtet den Gerechten und den Gottlosen. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen den Menschenkindern. Es geht den Menschen wie dem Vieh, wie dieses stirbt, stirbt er auch. Sie haben alle einerlei Odem. Und der Mensch hat nicht mehr als das Vieh. Könnt ihr sehen, das ist Salomo. Das ist der Mann, der die Sprüche geschrieben hat. Salomo, bist du hingekommen? So schnell kann es gehen. Du brauchst nur die Rollladen dicht zu machen hier, keine Aussicht mehr zu haben und du sitzt absolut im Dunkeln. Wir brauchen nur hier oben, durch Trennung von Gott, durch Vernachlässigung Gottes dicht zu bekommen, dann ist dicht. Sind wir abgeschnitten? Ich habe kein Leben aus mir selber. Ich habe kein göttliches Leben. Perspektive kommt nur durch die Gemeinschaft mit Gott. Sobald diese unterbrochen ist, ist Schluss, aus, Feierabend. Und das sagt David. David sagt nicht, dass es verboten ist, das zu tun. David sagt nicht, dass es verboten ist, das Leben zu genießen, sondern David sagt, wenn du glaubst, durch Leben genießen dein Leben zu befriedigen, dann bist du auf dem Holzweg. Ob du dein Leben genießest oder ob du Mangel leidest. Dein Leben wird befriedigt sein durch die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn die fehlt, fehlt dir alles. Kapitel 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Haben wir das schon gemerkt? Wie, wenn wir Geld anschauen, wie das eine Faszination bekommt. Was wir anschauen, gewinnt ja Macht über uns. Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Wo viel gut ist, da sind viele, die es essen. Stellt euch vor, heute Nachmittag, beim Mittagessen, ruft der Martin gut aus, für irgendeinen von uns ein Paket da. Ach, den einen, den möchten wir wissen. Wir bringen alle eine Tasse Kaffee mit. Wenn die Mutti ihm einen Kuchen geschickt hat, oder saß es, sammeln sich die Geier. Nehmen Sie den verlorenen Sohn, wie lange hat er viele Freunde? So lange muss da. Nachher, Schluss, haben Sie ihn alle verlassen. Hat er Gemeinschaft mit dem Schwein. Wie gemein, wie fies ist die Welt. Und das bekommen wir zu spüren, sobald wir mit dieser Welt auf gleicher Ebene leben. Vers 13, der Reiche kommt um mit großem Jammer, und wenn er einen Sohn gezeugt hat, bleibt ihm nichts in der Hand. Wie er nackt ist von seiner Mutter Leibe gekommen, so fährt er wieder hin, wie er gekommen ist, und nimmt nichts mit sich von seiner Arbeit in seiner Hand, wenn er hinfährt. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Überleg dir einen Augenblick in 5 Minuten durch Naturkatastrophe oder Kriegseinfluss alles, was du hast. Alles, was du aufgebaut hast, zerstört. Was hat Job gesagt, als es ihm zerstört wurde? Was war der erste Satz?
Der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt.
Könnt ihr sehen, dieser Mann war eingebunden von ihm zu ihm. Genoss er seinen Reichtum? Ja. Ist das verboten? Nein. Ist es verboten, dass wir hier so gemütlich leben und wir wissen genau, dass andere in Not und Elend leben? Das ist nicht verboten. Aber es ist sinnlos, wenn wir dieses Leben nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn das, was ich jetzt habe, dankbar aus der Hand des Herrn kommt, Gebet beim Mittagstisch, das ist ein frommer Ritus, der gehört einfach dazu. Wir als Christen, wir könnten schlecht den Suppenlöffel in die Hand nehmen, wenn nicht Amen gesagt worden ist vorher. Das Amen ist ja der Auslöser, den Suppenlöffel in die Hand zu nehmen. Das ist das Placebo, mit dem wir in Aktion treten. Könnt ihr euch vorstellen, dass es morgen sein könnte und wir irgendwo im Wald versteckt eine Handvoll Essen zu uns nehmen dürften, was auf eine wundervolle Weise Gott uns zugegeben hat, dass wir dort dankbar sagen würden, lieber Herr, danke für dieses Essen. Warum sagen wir das nicht hier am Tisch? Warum lassen wir uns abgleiten? Warum lassen wir uns trennen durch eine Betondecke zwischen Gott und uns? Warum sagen wir nicht Amen, wenn der gebetet hat, gebetet hat? Weil wir das meinen. Und damit sitzen wir am Tisch, freuen uns über die Speisen, bekommen nicht nur einen vollen Magen, einen befriedigten Körper, sondern wir haben in unserer Seele eine Erfüllung. Denn 1. Korinther 10, ihr esst oder ihr trinkt, tut es alles zur Ehre Gottes. Das ist das Geheimnis. Darf ich ein schönes Auto fahren? Jawohl, jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, danke Herr, dass das möglich ist. Ich will für dich fahren. Lass mich deine Ehre suchen, auch beim Fahren. Innerortschild, seid untertan aller Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. Wenn ich wirklich in der Gemeinschaft mit Gott lebe, werde ich die 50 einhalten. Weil das menschliche Obrigkeit, die von Gott ist, befohlen. Ja, aber das kannst du gar nicht, dann hupen die hinter dir. Lass mal eine Radarfalle 14 Tage dort stehen, ist erstaunlich, wie die alle wieder langsam fahren. Ich bin ja auf einer solchen Rennstrecke zu Hause, an der sogenannten Ostwestfalenstraße. Das ist wie so ein Autobahn zubringen, man kann mit 150 durchrasen. Es gibt genügend, die das tun. Seit etwa 2 Monaten stehen an 2, 3 Stellen der Ostwestfalenstraße sehr häufig Radarfallen. Und die kassieren mächtig. Wenn du heute die Ostwestfalenstraße fährst, du meinst, du seist im Zoo, vom Safari zurückgekehrt. Die sind alle ganz zahm, die fahren alle schön mit 100, 110 im Höchstfalle, rutschen sie da über die Straße stundenlang. Radar. Der Staat hat wieder mal seine Macht gebraucht. Wir als Christen, wir brauchen die Buße nicht. Wenn wir sie kriegen, dann ist das ein ernster Denkzettel Gottes, der uns dann zum Aufwachen bringen soll. Aber, naja, Herr Uwe könnte ja noch manches dazu erzählen, ne? Seiner Praxis. Kapitel 6, Vers 7. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, aber davon wird die Seele nicht satt. Die Jutta kann die Steuerformulare nicht essen für ihre Seele. Sie verdienen nur das Geld damit, dass sie diese Blätter umwenden. Aber leben davon kann sie nicht. Ja, heißt das dann, dass sie jeden Tag 8 Stunden Leben abstreichen muss, dann fängt sie also erst an zu leben, wenn sie zu Hause ist. Ja, nee, zu Hause habe ich noch ein Zimmer zu machen. Ja, sag mal, wann lebst du? Das ist ewiges Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gottes befindest. Was ist meine Bestimmung? Meine Bestimmung ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und jetzt habe ich Steuerformulare von Firmen und Privatpersonen und habe Zahlen zusammenzuzählen. Und ich lebe in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist unsere Bestimmung. Gott will, dass ich 24 Stunden am Tag für ihn da bin. Das heißt nicht, dass ich 24 Stunden arbeite. Er hat die Nacht geschaffen und die ist zum Schlafen da. Nutze zum Schlafen. Viele Probleme würden nie entstehen in unserem Leben, wenn wir das einhalten würden. Kapitel 7. Und so könnten wir, ich gebe dir nur so ein paar Einblicke, Vers 15. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Oh, Eitelkeit meiner Nichtigkeit. Armer Salomon. Wenn es wahr ist, dass du auf dem Sterbebett zurückschaust, was sagt er mit anderen Worten? Ich habe umsonst gelebt. Willst du das am Ende des Lebens sagen? Da ist ein Gerechter, er geht unter in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Du hör mal, Salomo. Das haben vor dir schon die Psalmsänger gesagt. Wunderlich. Berühmter Psalm. 73, genau. Ich sah, wie es dem Gottlosen so gut geht. Und mir? Und was ist das Endergebnis? Zu welchem Resultat kommt er bei Bilanz? Zuerst hatte er die Gedanken, ich werde auch so. Aber dann schaute ich an, ihr Ende. Dennoch bleibe ich bei dir, sagt der Psalm. Dennoch bleibe ich bei dir. Salomo, das kannst du nachlesen im Buch. Vers 16, sei nicht allzu gerecht, nicht allzu weise, sei nicht allzu gottlos. Jetzt guckt mal in unsere Gemeinden und Jugendkreise hinein. Genau diese Philosophie findet ihr. Ja, also hör mal, so ganz extrem, so ganz stur, brauchst du auch nicht zu sein. Schließlich hast du auch beide Beine auf der Erde, deine Mark ist meine Mark und so weiter. Lebe ein bisschen vernünftig. Hab nichts dagegen, dass du einen Teil deines Vermögens oder deines Einkommens in die Mission gibst, aber das kann ein kleiner Teil sein. Und so weiter. Und so kommt in unseren Alltag hinein eine Philosophie, sorg für dich und gib dem Herrn am Abend noch eine Stunde, ich bin in der Bibelstunde gewesen, eine Stunde hat er bekommen. Noch eine Stunde kann er kriegen, in der Jugendstunde oder vielleicht Chorstunde, aber hör mal, dreimal am Abend in der Woche, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also ein bisschen Zeit brauche ich auch noch für mich. Wie reden Menschen, wie reden wir als Christen? Wie schnell kommen wir zu dem Gedanken, also wenn ich nicht für mein Recht sorge, dann habe ich ja keinen, der für mich sorgt. Da waren die Jünger auch mal im Stress bei der Speisung der 5000, ging es ein bisschen rum. Was hat der Herr gesagt? Nun, Ruhe dein Leben. Ne? Der Herr weiß schon, wann wir Ruhe brauchen. Er hat uns doch geschaffen. Er will uns nicht ruinieren. Er macht uns nicht kaputt. Es ist nie wahr. Es ist nie wahr, dass Druck und Stress dich kaputt machen. Das ist eine Lüge der Welt. Die falsche Einstellung zum Druck und Stress, die macht uns kaputt. Aber nicht Druck und Stress. Die falsche Einstellung. Getrennt von Gott gehst du kaputt. In Gemeinschaft mit Gott öffnen sich Reserven. Er ist ja eine Kraftquelle. Das heißt jetzt nicht, dass ich plötzlich das, was ich tun soll und was ich auch noch gern tun möchte, tun kann. Wir als Christen, wir machen uns oft kaputt, weil wir mehr tun wollen, als der Herr haben will, dass wir für ihn tun sollen. Weil wir unsere Sache auch noch unterbringen wollen. Dann wird es zu viel. Aber wenn wir echt im Dienst stehen, Druck und Stress macht uns nicht kaputt. Die falsche Einstellung dazu macht uns kaputt. Das weiß jeder von seiner Arbeit her. Wenn ich positiv, ermutigt an eine Arbeit gehe, ist erstaunlich, in wie kurzer Zeit ich Enormes leiste. Und ich bin noch befriedigt dabei. Das ist noch das Tolle. Ich bin nachher gar nicht kaputt. Es kann sein, dass ich leiblich müde bin, schlafe ich gut. Aber ich bin innerlich befriedigt. Haben Sie mal eine Hausfrau gesehen, die Frühlingsputz gemacht hat? Total kaputt. Und sich dann ins Wohnzimmer setzt, was jetzt so frisch riecht, Gardinen gewaschen und so weiter. Ich erlebe das bei meiner Frau ab und zu. Dann lädt sie mich unter Umständen noch ein und sagt, ist das nicht herrlich? Jetzt in diesem sauberen Wohnzimmer den ersten Kaffee zu trinken, bevor wieder andere kommen und es genießen. Und sie ist glücklich, obwohl sie kaputt ist von der Arbeit.
Obwohl man auch sagen muss, Stress ist wirklich nur für eine kurze Zeit auch ganz auszuhalten jetzt so. Ne?
Ich habe klar gesagt, was ich unter Stress verstehe. Das, was der Herr von mir will.
Ja, ja. Ja? Mhm.
Und ich möchte ein Beispiel geben, der Herr sagt ja, die Ernte ist groß. Ich bin über die Zeit gegangen. holen wir gleich mal. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeit. Ich komme vom Bauernhof. Mhm. Im Sommer, im Herbst, zur Erntezeit, waren eben, wir haben es nicht Überstunden. Wir haben nie, auf dem Bauernhof haben wir nie die Idee gehabt, dass wir Überstunden machen. Das haben wir erst von den Arbeitern gehört, die in Betrieben ihre 8 Stunden absitzen. Wir haben die Ernte eingebracht. Da war man kaputt. Aber was freute man sich über den vollen Speicher, den vollen Keller, über den ganzen Segen Gottes. Und dann kamen andere Zeiten, da war es dünner. Und was hat man sie genossen?
Ja,
was was habe ich dann genossen, auf dem Ofen zu liegen? Und was habe ich? Ich habe die ganzen deutschen Klassiker oben auf dem Bauernhof in der Wohnstube auf dem Ofen liegen. Da war es am wärmsten im Winter. Da habe ich die ganzen Klassiker durchgelesen. Da hat man es genossen. Erntezeit. Stress. Druck. Okay. Haben wir richtig verstanden, was der Prediger uns sagen will? Nicht gegen die Arbeit. Nicht gegen das, ich könnte euch noch andere Verse.